Ich bin Anna von Women Without Borders Tübingen. Wir sind eine Gruppe von Frauen aus verschiedenen Kontexten, die mit politischen Aktionen, Pressearbeit, Veranstaltungen und Workshops auf die Situation geflüchteter Frauen aufmerksam machen wollen. Unser Fokus sind die Bedürfnisse und Wünsche von geflüchteten Frauen in und um Tübingen. Und wir wollen geflüchteten Frauen eine Stimme geben und gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf ihre Situation lenken. Und dabei nehmen wir sowohl die vielfältigen Problemlagen wie auch positive Entwicklungen und Veränderungen in den Blick. Ich habe selbst keine Fluchterfahrung und gebe euch eben die Einführung heute in unsere Veranstaltung Menschenrechte sind Frauenrechte. Kurz zum Ablauf. Kern unserer Veranstaltung sind Interviews zum Thema Diskriminierung, die wir in unserer Gruppe aufgenommen haben. Ich erzähle euch, wie die Interviews entstanden sind und gebe eine kurze Einführung in Diskriminierungsrisiken für geflüchtete Menschen in Deutschland. Und danach übergebe ich an Jana und Borkild, die durch die 7 Interviews von Frauen, die nach Deutschland geflüchtet sind und nun in Deutschland leben, führen würden. Und am Ende stellen wir dann noch kurz Beratungsstellen in Tübingen für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, vor. Wie sind die Interviews entstanden? Fast alle Frauen, die an den Interviews beteiligt sind, sind auch bei Women Without Borders aktiv und bei unseren Treffen im Moment online und in vielen persönlichen Gesprächen haben geflüchtete Frauen immer wieder von diskriminierenden Erlebnissen in ihrem Alltag erzählt. Für viele Frauen ist es allerdings eine sehr große Hürde, auf Deutsch und vor vielen fremden Menschen zu sprechen. Und so entstand die Idee, die Erlebnisse als Interviews aufzunehmen, weil das den Frauen einfach ermöglicht, in einer geschützten Umgebung mit einer vertrauten Person über ihre Diskriminierungserfahrungen zu sprechen und wir die Erfahrungen dann trotzdem danach für möglichst viele Menschen hörbar machen können. Im Zuge von diesen Interviews sind wir auch auf eine Studie gestoßen, die heißt Diskriminierungsrisiken für Geflüchtete in Deutschland und ist von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Bei dieser Studie wurden Anlauf- und Beratungsstellen für Geflüchtete befragt und es wurden Interviews mit geflüchteten Menschen durchgeführt. Und in dieser Studie haben fast 90% der Anlauf- und Beratungsstellen rückgemeldet, dass Geflüchtete ihnen im Gespräch direkt von Diskriminierung auch berichten. Und nun stelle ich euch eine Grafik aus dieser Studie auch vor, in denen gezeigt wird, in welchen Bereichen geflüchtete Menschen besonders von Diskriminierung betroffen sind. Und zwar deckt sich das dann nachher auch gleich mit den Interviews. Das sind eben jetzt die Antworten von den Anlauf- und Beratungsstellen, die eben rückgemeldet haben, in welchen Lebensbereichen geflüchtete Menschen besonders von Diskriminierung betroffen sind. Das ist eben vor allem der Wohnungsmarkt. Wir alle wissen, dass in den meisten Städten der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist. Für geflüchtete Menschen ist es nochmal um einiges schwieriger. Aber auch 68% berichten von Diskriminierung auf Ämtern oder Behörden, was ich auch sehr erschreckend finde, weil man ja eigentlich hoffen könnte, dass gerade diese Stellen irgendwie diskriminierungssensibel sein sollten. Auch bei der Arbeit berichten sehr viele von Diskriminierung. 50% haben schon mal in Geschäften oder bei Dienstleistungen Diskriminierung erfahren. Auch 45% im Bereich Gesundheit finde ich eine sehr hohe und sehr erschreckende Zahl, weil es ja auch so zu den Grundrechten gehört, dass man eine gute Gesundheitsversorgung bekommt. Öffentlichkeit, Freizeit, 40% in der Unterkunft auch ein Drittel, wo man ja auch eigentlich denken sollte, dass der Ort, wo man wohnt, ein sicherer Ort sein sollte, in dem man keine Angst haben muss, diskriminiert zu werden. Ein Drittel berichtet von Diskriminierung in den Medien und ein Viertel über Diskriminierung im Bereich Bildung. Und das ist ja auch eine sehr hohe Zahl, wenn man denkt, dass ein Viertel in dem Bereich von Diskriminierung berichtet. Genau, das war es jetzt soweit zur Studie. Ich würde jetzt weitergehen zu den ersten zwei Interviews. Wir steigen jetzt direkt mit zwei Interviews von zwei Frauen ein. Insgesamt sind die Interviews alle so 2 bis 6 Minuten lang und danach übergebe ich an Jana und Borkhild, die euch dann durch die Interviews führen werden. Jetzt kommt das Interview von Maria.
Ich bin die Maria Regina und ich habe etwas zu sagen über Rassismus. Mein Problem ist, es gibt sehr viel Rassismus hier in Deutschland. Einmal bin ich im Bus, der Busfahrer möchte nicht halten. Ich habe schon geklingelt und er ist sofort weggefahren. Und habe ich gefragt, warum? Er hat gesagt, ich habe nicht geklingelt. Und die Leute im Bus haben gesagt, sie hat geklingelt. Deswegen finde ich das sehr, sehr schlimm. Und es gibt Leute, das auch im Bus, wenn die Bus möchte wegfahren, der Busfahrer kann auf die Straße halten und die Leute mitnehmen. Und bei anderen Leuten, zum Beispiel wie ich, wenn ich nur eine Sekunde später und ich komme und sage, warte, der Busfahrer ist weggegangen. Ist das nicht der Rassismus? Weil ich schwarz bin und wenn die weißen Leute auf der Straße, egal wo, der Busfahrer halt und die Leute geht rein. Wenn die Leute nur eine halbe Sekunde spät, müssen sie halten und warten, dass sie reinkommen. Aber warum andere Leute kommen rein und die anderen nicht?
Gibt es noch andere Erlebnisse, wo du auch das Gefühl hattest, das war nicht richtig, das war nicht gerecht mir gegenüber?
Ja, ich hatte viel gefühlt. Weil wenn dir so machen, fühle ich mich nicht so gut, bin ich immer sauer, wenn ich in der Stadt bin. Ich habe eine andere Erfahrung. Zum Beispiel, wenn ich im Bus oder in die Kirche gesessen habe, dann es gibt einmal in der Kirche, dass muss die Leute sagen, Friede sei mit dir. Wenn ich einfach sitze bei mir und ich sage, ich gebe meine Hand und die Frau möchte nicht meine Hände mitnehmen. Und sie geht in, sie nimmt die Hände für andere Leute. Ist das nicht Rassismus? Ich hab nicht gesagt, nach der Kirche bin ich sofort nach Hause gegangen. Und die Leute, das war bei sie, hat gesagt, du hast nicht gut gemacht. Wir sind in der Kirche. Warum möchtest du nicht die Hände von der Frau mitnehmen? Das ist nicht gut. Wir sind hier in der Kirche. Wir bitten an Gott und wir sagen, Gott muss uns vergeben. Und warum du hast so gemacht? Einfach hat sie so gefragt.
Und wenn du jetzt einen Wunsch hättest, was sich verändern soll, den du vielleicht in deinem Herzen trägst, was die Zukunft für dich bringen soll, wo vielleicht mehr Gerechtigkeit auch vorhanden ist.
Mein Wunsch ist, dass zum Beispiel für den Busfahrer kann die Stadt verwandeln, alles Busfahrer sammeln und ein Meeting machen, sodass sie müssen nicht so an andere Leute machen, weil Black Lives auch matter.
Okay, das war das Interview von Maria. Und jetzt hören wir uns noch das Interview von Mahtab an.
Also ich bin Mahtab, ich komme aus Afghanistan und ich mache gerade meinen Schulabschluss, Hauptschule. Und dann, ich möchte gerne eine Arbeit finden.
Welche Erfahrung hast du gemacht, wo du sagst, das war schlecht für mich, da hast du dich nicht gut behandelt gefühlt?
Die Leute sagen, die Wohnung ist von uns. Und ich habe es, als ich hier eingezogen bin, und ein Mann oft mal gekommen zu mir, er ist gekommen, hat gesagt, sie sollen putzen. Putzen und putzen, dass ich, wie ich nicht verstehe, er hat so die Hände hochgemacht, hat gesagt, putzen und putzen. Und dann, nach einer Woche nochmal, nach zwei Wochen nochmal. Aber dieser Mann immer hat gestört und gestört. Und oftmals ist er immer gekommen und dann laut gesprochen und gesprochen. In meinem Kinderwagen von meinem Sohn steht immer hinter der Treppe. Jemand hat immer diese dreckigen Sachen reingemacht im Kinderwagen. Und dann, ich war sehr sauer und ärger, aber ich wusste gar nichts, wer hat gemacht das. Hat ein Ei kaputt gemacht und dann das reingemacht und dann das war schlimm. Und dann, ich habe einmal mit meiner Nachbarin und dann, er war in der Treppe, hat geholt, dieser. Und dann er ist zu mir gekommen, er ist so laut gesprochen, er wollte so schreien, so, vielleicht wenn er war, neben mir hat mich geschlagen oder sowas. Am Abend, ich wollte meinen Mülltonner rausbringen und er ist nochmal gekommen. Er hat sehr laut gesprochen, er hat gesagt, ich mache eine Anzeige, ich gehe zur Polizei oder sowas. Wir haben nicht gesprochen. Und mein Sohn hat geweint, er wollte nicht gehen. Und er ist nochmal rausgekommen und geschrien, hat gesagt, sie wohnen nicht alleine hier. Hier wohnen viele Leute und sie sind sehr laut. Ich wollte nicht diskutieren, so morgen früh. Ich habe einfach gesagt, ich verstehe nicht, was sagen Sie. Und dann ich bin rausgegangen. Iranische Frau wohnte hier da unten. Und nach zwei Tagen die iranische Frau zu mir gekommen. Ich habe geguckt von dem Balkon, wer ist das? Und sie hat einfach die Hand so gemacht, kommen Sie runter, ohne Hallo, ohne sowas. Und die Frau war so ein bisschen anders, sauer oder sowas, ich weiß es nicht warum. Hat gesagt, wenn sie wollen in Deutschland bleiben, sie müssen, was die andere Leute sagt, sie sollen aufhören. Und dann das hat mir viel Ärger gemacht. Ich habe nur okay, okay gesagt. Ich konnte auch mit dieser Frau streiten, aber ich habe nicht gemacht. Und dann der Mann hat gesagt, Frau versteht nicht meine Sprache, sie sprechen vielleicht, sie versteht ihre Sprache. Und dann die iranische Frau hat gesagt, okay, dann ich spreche mit meiner Sprache. Für mich war ärgerlich. Und dann, ich war im Bushaltestelle, ich habe gewartet, waren viele Leute, gewartet und der Bus ist gekommen. Ich war nur dann die letzte Tür. Und dann die anderen Leute eingestiegen und der Bus ist schon weggegangen und die Tür nicht aufgemacht. Ich weiß es nicht warum. Und dann ich habe hey gemacht und einfach gegangen. Und dann an dem Tag, ich war sehr, sehr müde mit einem Kinderwagen und mit viele Sachen eingekauft mit meinem Sohn. Und ich habe mit einem Freund gesprochen und der Freund ist ein Busfahrer. Der hat gesagt, du musst zu dieser Firma von Bus gehen. So diese Firma gegangen. Ein Mann gekommen und dann hat gesagt, ja, was ist los? Und der Bus gekommen, hat die Tür nicht aufgemacht, einfach gegangen. Er ist ohne Schreiben, ohne sowas, er hat gesagt, okay, ich sage. Das war ärgerlich, ich weiß es nicht, warum. Dieser Bus hat nicht die Tür aufgemacht.
Du hast dich dann beschwert bei den Firmen, aber hast du noch mal etwas gehört?
Nee,
gar nichts. Du weißt jetzt nicht, ob die mit dem Mann gesprochen haben, mit dem Busfahrer?
Nee.
Gut, das waren uns die ersten zwei Interviews. Dann übergebe ich jetzt an Jana und Borkel.
Genau. Hallo zusammen, mein Name ist Jana und ich bin Studentin an der Uni Tübingen. Zwischen den Interviews der Frauen werde ich mich mit einigen Fragen an Borghild wenden, die in einer Beratungsstelle für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen arbeitet. Borghild, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, wie Jana schon gesagt hat, ich arbeite bei ADES e.V. und wir bieten für alle Menschen, die Diskriminierung erfahren, Beratung an. Also zum Beispiel hätte sich Mahtab und Maria auch an uns wenden können. Wir hätten sie unterstützt. Gerade das mit dem Bus passiert leider sehr häufig.
Vielen Dank. Im Interview hat Mahtab von ihren Diskriminierungserfahrungen in der Hausgemeinschaft erzählt. Welche Erfahrungen machen denn geflüchtete Menschen bei der Wohnungssuche?
Also das deckt sich auch mit der Statistik leider. Viele Menschen, die eine Wohnung suchen und mit Fluchterfahrung erleben häufig ganz offenen Rassismus bei der Wohnungssuche. Also die Vermieter sagen dann einfach, nö, wir wollen keine Geflüchteten in unserer Nähe, in unserem Wohnumfeld. Und da gibt es aber eben das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, weil das ist absolut verboten. Man darf niemand wegen seiner Herkunft oder wegen rassistischen Zuschreibungen keine Wohnung geben.
Danke, Borghild. Wir machen jetzt weiter mit Berichten von Nadja und Asma.
Mein Name ist Nadja. Ich bin 57 Jahre alt. Ich lebe in Deutschland seit 2001, ungefähr 20 Jahre.
Was ist dir für dein Leben in Deutschland wichtig?
Für mich wichtig, wirklich Verständnis. Meine Probleme manchmal, ich habe das Gefühl, die Leute hören mich nicht richtig. Deshalb bei mir gibt es mehrere Mal echte Missverständnisse und Probleme.
Welche negativen Erlebnisse hattest du in Deutschland? Gibt es etwas, was du gerne mitteilen möchtest?
Ja, Gott sei Dank nicht zu viel, aber diese Vorurteile wegen mein Kopftuch und Herkunft. Manche Leute geben mir das Gefühl, ich bin gefährlich oder ich bekomme nicht die richtige Behandlung oder Akzeptanz von manchen Orten oder manchen. Gott sei Dank nicht im wichtigen Leben, aber gibt es das.
Gibt es etwas, was du dir wünschst, damit du hier gut leben kannst?
Mein Wunsch ist wirklich, eine richtige Arbeit zu finden und die Wohnungssuche einfacher zu machen. Verständnis und mit richtiger Information oder Zeit, genug Zeit zu finden. Ich meine, früher, ich habe Geld, ich bekomme wirklich einfach, was ich will. Was ich wünsche, aber jetzt, weil wegen meiner Situation, Jobcenter bezahlt, die Leute akzeptieren mich nicht.
Mein Name ist Asma und ich komme aus Syrien. Seit 4 Jahren bin ich in Deutschland. Als ich in Deutschland gekommen bin, habe ich sofort mit meinem Deutschkurs begonnen und in 6 Monaten habe ich die erste Level B1 gehabt und danach habe ich so ein bisschen Deutsch verstanden. Danach habe ich auch die B2 gemacht. Danach habe ich entschieden, dass ich meine Ausbildung beginne und deshalb habe ich eine Ausbildung seit letztem September begonnen. Das ist die PTA-Ausbildung. Es ist pharmazeutische technische Assistentin.
Wie fühlst du dich denn in Deutschland?
Eigentlich fühle ich mich sehr gut, weil habe ich hier in meinem Ort Gärtringen, wo wir wohnen, mein Mann und ich, hier sehr gute Leute und nette Leute getroffen. Und außerdem wohnen wir bei einer Familie. Sie sind als Vermieter für uns und sie sind sehr, sehr nette Familie. Habe ich auch die Gärtnerin in einem Team gearbeitet. Das war ein Verein, Menschen kommen an und habe ich am Anfang nur so mit die Hausaufgabe für die Kinder geholfen, weil ich war in meinem Heimatland Grundschullehrerin und ich habe schon viel Erfahrung, aber fehlt mir Deutsch.
Hattest du denn auch schlechte oder negative Erfahrungen oder Erlebnisse?
Vielleicht kann ich nicht sagen, dass es schlechte Erfahrungen, aber was habe ich mich persönlich getroffen, dass ich darf mein Kopftuch darf nicht in die Grundschule unterrichten. Habe ich am Anfang versucht, dass ich ein Praktikum in einer Schule zu bekommen, damit ich weiß, kann ich weiter in diesem Bereich in Deutschland auch arbeiten oder nicht. Aber leider, sie haben mir gesagt, es gibt ein Gesetz hier in Baden-Württemberg, dass die Lehrerinnen dürfen nicht mit Kopftuch in der Schule unterrichten. Vielleicht war ich traurig, weil mein Kopftuch ist so nur ein von meinen Eigenschaften, von meinem persönlichen Charakter. Das spielt keine Rolle mit meiner Menschlichkeit. Wie kann ich mit den Kindern umgehen? Habe ich in meinem Heimatland 10 Jahre gearbeitet und ich habe schon so pädagogisch ausgebildet. Das habe ich viele Erfahrungen gehabt und gerne mache ich und unterrichte ich, helfe ich die Kinder, kann ich mit den Kindern umgehen, sehr gut umgehen, aber leider darf ich nicht. Und deshalb habe ich mich entschieden, okay, gehe ich in einen anderen Bereich. Ich muss immer weiter machen.
In deiner Ausbildung ist das Kopftuch.
Es gibt kein Gesetz. Genau, als PTA in einer Apotheke, wir können mit Kopftuch arbeiten. Bis jetzt, aber ich weiß nicht, was es, habe ich letzte Woche gehört. Sie wählen aus über einen neuen Regel, dürfen die Frauen die Kopftuch tragen, gar nicht in die alle Bereiche zu arbeiten.
Was wünschst du dir persönlich?
Finde ich, dass es sehr, sehr diskriminiert oder so, weil ich bin ein Teil von Deutschland. Ich möchte mich in Deutschland weiterbilden und in meinem Heimatland, es gibt den Krieg. Ich kann nicht jetzt in mein Heimatland zurückgehen. Ich will auch die Hilfe von die Deutschland zurückgeben. Wenn ich arbeite, dann kann ich zum Beispiel in die Deutschlandgesellschaft teilnehmen, kann ich mit den anderen auch so einen Teil von Steuer bezahlen, kann ich so ein bisschen, was Deutschland für mich gegeben, kann ich zurückgeben.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft, für dich oder vielleicht auch generell für Frauen mit Kopftuch in der deutschen Gesellschaft?
Das habe ich von Anfang, als ich zum Beispiel in Syrien war, war mein Traum Pharmaziestudium. Aber hier in Deutschland habe ich auch angefangen, dass ich in Pharmaziestudium zu gehen, aber das war ein bisschen dauert und muss ich noch ein Jahr warten, damit ich die Bewerbungszeit nochmal erreichen. Deshalb habe ich mich entschieden, beginne ich mit meiner Ausbildung, das ist kurze Zeit und danach kann ich weiterbilden. Mein Wunsch für mich und für alle Frauen, die Kopftuch tragen, dass sie echt sich fühlen in Deutschland, dass sie ein Teil von deutscher Gesellschaft sind und nicht zum Beispiel wegen Kopftuch oder so dürfen nicht in Schule sein oder dürfen nicht in zum Beispiel Apotheke sein oder in Uni oder so, weil das spielt keine Rolle, mein Kopftuch. Das ist nur ein so, wir sind Muslime und wir tragen Kopftuch und das ist normal für uns. Ich hoffe, dass die anderen auch das akzeptieren, aber echt zu sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, was habe ich mit den Leuten getroffen, das war, es gibt kein Problem mit. Zum Beispiel meine Nachbarn, sie hat 3 Kinder, sie kommen zu mir, sie spielen mit mir zu Hause, mein Mann und wir fühlen echt, dass uns hier in unserem Heimatland, das ist sehr, sehr gute Netze und Leute, ja.
Das heißt, es ist weniger die deutsche Gesellschaft oder die Menschen, sondern eher die Gesetze, die ein Problem sind manchmal.
Jetzt finde ich nur so, weil das ist sie, auch die Schulleiterin war sehr, sehr nette Schulleiterin und sie hat mir gesagt, sie hat keine Möglichkeit. Es gibt ein Gesetz, dass ich in der Schule mit Kopftuch nicht dort sein.
Asma hat uns ja gerade erzählt, dass sie aufgrund ihres Kopftuches den Beruf als Lehrerin in Baden-Württemberg nicht ausüben kann. Borghild, kannst du uns mehr über dieses Gesetz sagen, von dem Asma gesprochen hat?
Es gibt eigentlich in Baden-Württemberg kein generelles Kopftuchverbot an den Schulen für Lehrerinnen. Aber es steht in dem Gesetz, wenn der Schulfrieden gestört werden könnte, wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, oder die Neutralität gefährdet wäre, dann kann man sagen, die Lehrerin darf keinen Kopf tragen. Aber das ist Ermessensspielraum. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch eindeutig gesagt, es muss ganz genau begründet werden, warum jemand nicht arbeiten darf mit Kopftuch. Deshalb wundere ich mich auch, dass die Rektorin der Grundschule so streng war zu Asma, weil eigentlich hätte sie da auch einen Spielraum gehabt, Asma einzustellen.
Alles klar, vielen Dank. Nun werden Soraya und Laila von ihren Erfahrungen berichten.
Ich bin Soraya, ich komme aus Algerien. Seit 9 Jahren jetzt hier in Deutschland. Ich bin nach Familien, nach Zug hier gekommen. Und jetzt bin ich nach meiner Scheidung, ich bin hier. Ich kann sagen, dass das, was habe ich gut gemacht, ich bin hier umgezogen in Tübingen. Das war auch, kann man sagen, eine Chance für mich. Ich habe hier eine Ausbildung bekommen und als Altenpflegehelferin. Für mich, das ist eine gute Erfahrung. Erste, ich habe eine Arbeit bekommen. Ich kann die anderen helfen, wichtig für mich. Ich kann das weitermachen oder nicht. Aber ich versuche immer, weil ich mag arbeiten und ich will weitermachen. Ich kämpfe immer in meiner Arbeit. Aber wenn die Arbeit ist hart und manchmal wir haben keine Hilfe und wir machen das alleine, das belastet mich. Und ich kann nicht sagen, nein, weil manchmal ich habe Angst. Manchmal, dass ich verstehe die Chefin oder weil viele Leute sind krank gemeldet und ich habe keine andere Wahl. Ich muss das machen, wenn ich will. Ich denke, das ist meine einzige Chance, eine Ausbildung zu machen. Ich will das nicht verlieren, wegen einer Arbeit. Oh, mit den Behörden, ich habe viel überlebt. Bis jetzt, ich habe Angst. Das war ehrlich, das war Katastrophe. Ich bin eine Ingenieurin in meinem Heimatland. Ich habe ein paar Jahre gearbeitet dort als Lehrerin in meinem Beruf. Und hier, ich bin gekommen mit meinem Mann. Und dann plötzlich hat entschieden, dass mir scheiden lassen. Wie Sie sagen, ich habe nicht 3 Jahre komplett gemacht.
Wenn man verheiratet ist und man ist in Deutschland mindestens 3 Jahre verheiratet, dann kriegt man eigenes Aufenthaltsrecht. Und bei dir haben nur ein paar Tage gefehlt.
Ja, 5 Tage. Ehrlich, ich finde das unrecht. Und mein Ex-Mann hat alles versucht, mir in mein Heimatland zu schicken. Aber ich habe gedacht, warum? Ich habe nichts Falsches gemacht. Für ihn oder für die anderen. Ich habe nicht gearbeitet, weil ich habe keine Chance gehabt in diesem Moment. Ich war im Jobcenter, ich habe versucht, meine Papiere
anerkennen zu lassen.
Ja, und trotzdem, die Ausländerbehörde dort haben mir gesagt, in ihrem Beruf oder nicht. Und haben mir gegeben, 1 Monat. Ich muss alles machen oder ich gehe weg. Ich habe das nicht akzeptiert. Ich habe gekämpft und bis jetzt ich kämpfe. Weil ich finde das unrecht, jemand anderes zu entscheiden, was soll ich machen in meinem Leben. Das geht nicht. Gott sei Dank ist besser geworden. Ich will mein Leben in meinen Händen. Selbstverständlich, dass ich mache nicht, was ist nicht gut für die anderen. Aber ich will mein Leben auch leben. egal, eine Arbeit zu finden. Weil jetzt, das ist schwer, auch in Deutschland. Das war mit meinem Ex-Mann. Ich finde das Unrecht. Und wegen das, alles ist, hat mir scheiden lassen. Ich war ohne Arbeit und ohne Unterhalt. Die Behörde oder mein Ex-Mann, das Gleiche für mich. Nur weil ich keine Gesetz...
Keine Aufenthaltserlaubnis.
Ja, ja. Ich habe alle meine Rechte verloren. Ja. Wegen dieser Sache. Auch, ich will nicht die anderen Frauen so leben. Viele Ausländer, sie kommen hier in Deutschland oder ein anderes europäisches Land und dann sie verloren alles. Sie können nicht normal leben, wenn jemand keine Arbeit, keinen Aufenthalt. Aber ich habe schon einen Teil von meinem Leben gelohnt. Ich will sagen für die anderen Leute, besonders die Leute, die lieben, wie ich habe gelebt oder eine schlechte Situation haben in Deutschland, ohne Papiere, ohne Recht, illegal, immer kämpfen. Nur kämpfen. Weil wir sind da und wir leben da und wir müssen nicht vergessen, dass wir sind ein Teil von diesem Land und wir müssen etwas zu tun, nicht so bleiben. Wenn ich habe keine Arbeit, ich muss andere helfen, egal was.
Ja, hallo, ich heiße Leila, ich wohne in Tübingen fast 8 Jahre. Wir können auch nicht unsere Kinder also stimmen, welche Namen wir geben, Familiennamen zum Beispiel. Es wird auch nicht nachtragen, Familienname von dem Vater. Es wird immer Familienname von der Mutter also eintragen, obwohl die beide hier sind. Und obwohl wir haben auch als Elternrechte haben, unsere Kinder zu stimmen, welche Familienname die nehmen. Weil es ist auch so, dass sie sagen, ihre Nationalität ist nicht in Deutschland anerkannt und das heißt, die Kinder bekommen die Familienname von der Mutter. Und wir sind dagegen, wir wollen das nicht.
Wie ist da eure Erfahrung, wenn ihr mit den zuständigen Behörden redet und einfach erklärt, was ihr gerne möchtet?
Die akzeptieren uns nicht. Also das haben wir auch viele schlechte Erfahrungen, die Behörden in Tübingen. Ich habe so viele zurück beim Behörden in Tübingen erlebt.
Was ist das Wichtigste für dich, was ich jetzt ändern sollte?
Zum Beispiel die öffentlich oder Regel von die Papier oder auch für die Regel von die Mutter. Weil man auch denken die Familiensituation, die Mutter, wenn die Kinder hat und die darf also was sie also Dinge, was sie wollen oder vorschlagen, also nicht leisten können. Zum Beispiel, du bist Mutter und du hast kleine Kinder, vielleicht einen Monat alt und du musst 3.000 Euro verdienen, ja. Sonst kriegst du keine Öffentlichkeit. Wie kann ich das leisten? Obwohl ich habe keine Ausbildung, ich habe gar nichts, ich habe nur Sprachkurs gemacht, bis Hauptschule, Abschluss, ich habe gearbeitet, ich bin nicht fachangestellt, so ich kann nicht 3.000 Euro verdienen. Wir haben erlebt, besonders also ich und mein Sohn, Gott sei Dank, wir sind zusammen. Zwischenzeitlich gekommen eine kleine Mädchen. Unsere Situation ist ein bisschen schwer, weil also Druck von der Auslandsbehörde ist nicht geschlossen, seit mein Mann ist hier gekommen. Dann sind sie auch weitergelaufen. Es läuft auch immer noch weiter.
Und was wäre dein allergrößter Wunsch, was sich jetzt sofort für dich positiv ändern sollte?
Eine Arbeit, die passt mir und meine Kinder. Oder eine Ausbildung, also ich möchte auch jetzt Ausbildung machen, weil ich konnte dies letzte Jahre oder ein paar Jahre konnte ich nicht machen, weil mein erster großer Wunsch war, dass wir zusammen sein. Und wir sind jetzt zusammen und was der zweite Schritt ich wollte machen, ist eine Ausbildung oder eine Arbeit, die passt meine Kinder. Ich bin Mutter, ich habe Kinder zu Hause und ich möchte auch nicht mehr Sorge haben, die Kinder und Arbeit und Stress. Ich will Arbeit und auch meine Kinder auch
Wie wir gehört haben, hängen Ängste bei der Arbeit und bei der Arbeitssuche oft mit dem Aufenthaltsstatus der Frauen zusammen. Welche Abhängigkeit ergibt sich daraus für die Betroffenen und welcher zusätzliche Druck wird von Seiten der Behörden ausgeübt?
Also es hängt manchmal zusammen, der Aufenthaltsstatus und eben die Arbeit, dass die Menschen wird verlangt, dass sie sich selber sozusagen finanzieren können. Und das ist natürlich sehr schwierig. Und das Gemeine ist, dass natürlich Arbeitgeber das auch ausnutzen und die oft auch dann ausgebeutet werden, die Menschen. Und sie wissen häufig auch nicht, dass es Arbeitsrechte gibt. ein Arbeitsschutzrecht in Deutschland. Und deshalb ist uns wichtig, dass auch da Menschen wissen, es gibt Beratungsstellen, die sie unterstützen. Es gibt Mira mit Recht auf Arbeit, die genau bei solchen Fällen eingreifen können, dem Arbeitgeber sagen, er muss sich an die Rechte halten.
Nicht nur bei der Arbeit, sondern auch in Bildungseinrichtungen erleben geflüchtete Frauen Diskriminierung.
Ja, ich komme aus Syrien. Seit 6 Jahren bin ich in Deutschland. Ich mache einen Master in Uni Tübingen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Und gerade mache ich ein Praktikum bei Asylzentrum.
Was ist für dich hier oder für dein Leben in Deutschland wichtig?
Es ist wichtig für mich, dass ich mich integrieren kann. Deswegen, ich habe intensiv die Sprache gelernt und ich habe nach einem neuen Weg gesucht. Deswegen, ich habe Master studiert, damit ich am Ende eine Stelle finden kann. Das ist mein Ziel in Deutschland. Man kann sich integrieren, nur wenn man eine Stelle finden kann.
Wie waren die Erfahrungen bisher, die du gemacht hast?
Bis jetzt habe ich nicht gearbeitet, aber durch mein Studium habe ich viel gelernt. Ich studiere jetzt Masterarbeit im Bereich Seelsorge und soziale Arbeit. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt durch mein Studium, durch auch Arbeit bei Asylzentrum. Als Flüchtlinge braucht man viel zu integrieren. Obwohl ich sehr gut die Sprache gelernt habe, es fehlt mir irgendwas immer noch, zum Beispiel. Wie kann ich besser sagen? Zum Beispiel, wenn ich rede, die Leute können mich sehr gut verstehen oder sie können mich nicht sehr gut verstehen. Diese Verurteilung oder Beurteilung von den anderen warte ich immer auf denen.
Wie sind denn deine Erfahrungen hier in Deutschland?
Privat habe ich nicht etwas schlimm erlebt, aber von meinen Verwandten habe ich viel gehört. Zum Beispiel, es wird schwierig, einen Job zu finden, wenn du ein Kopftuch trägst.
Oder einfach ungerechte Sachen, wo du sagst, das würde ich mir anders wünschen.
Ja, vielleicht so letzte Woche oder vor 2-3 Wochen habe ich eine Prüfung eingeschrieben. Und ich war sehr enttäuscht. Ich habe sehr gut und intensiv gelernt, aber trotzdem, ich habe nicht gute Note bekommen. Da ich nicht alle Fragen beantworten konnte, wegen der Zeit. Und als ausländische Leute brauchen wir mehr Zeit, weil die deutsche Sprache ist nicht unsere Muttersprache. Aber leider, sie können das nicht in Rücksicht nehmen, dass wir. Und es gab in meiner Prüfung 60 Fragen und ich konnte nur die Hälfte antworten. Obwohl ich die Antwort wusste, aber die Zeit ist vorbei.
Und hast du es dann mit deinem Professor oder deinem Dozenten thematisiert? Hast du ihm gesagt, dass du das ungerecht fandest?
Nein. Kein Sinn, wenn ich das mache. Ja, ich habe schon gehört, die ausländischen Leute bekommen keine mehr Zeit.
Und wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, du würdest irgendwas wünschen, was sich für dich sehr positiv verändert oder auch gestaltet, was wäre dein Wunsch?
Ich wünsche gerne, dass ich in Zukunft eine gute Stelle finde. Unabhängig, ob ich ein Kopftuch habe oder trage oder kein Kopftuch. Die alle sind wir Menschen. Das, was ich wünsche.
Was kannst du, Borghild, uns noch über die Erfahrungen geflüchteter Menschen im Bildungsbereich sagen?
Da gibt es natürlich immer auch Sprachbarrieren. Und unser Bildungssystem ist, finde ich, per se ungerecht, weil alle immer die gleiche Leistung bringen müssen. Uns wird nicht individuell geschaut. Und gerade die sprachlichen Barrieren müsste man eigentlich durch einen Nachteilsausgleich wettmachen. Und ich denke, dass das unglaublich stresst. Und im Stress kann man nicht lernen, kann keine guten Noten schreiben. Und da müsste eigentlich ein Klima von Wertschätzung geschaffen werden. Und das würde allen Menschen gut tun, wenn so der Bildungsbereich aufgestellt wäre, dass es nach individuellen Leistungen geht.
Vielen Dank, Borghild, für all die Infos. Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es denn für geflüchtete Frauen, die solche Erfahrungen gemacht haben?
Also ich fand es ganz toll, dass eigentlich alle Frauen, die wir jetzt interviewt haben, gesagt haben, sie sind Teil der Gesellschaft und sie sollen die gleichen Rechte haben, wie eben die Menschenrechtswoche ja auch sagt. Menschenrechte sind für alle da und deshalb gibt es auch Gesetze gegen Diskriminierung. Und ich finde es wichtig, dass Frauen sich auch wehren und Unterstützung bekommen, unter anderem eben bei uns, bei ADIS e.V. Unsere Beratung ist kostenlos. Es können alle Menschen sich an uns wenden und wir versuchen sie zu unterstützen, eben wenn sie solche diskriminierende Erfahrungen machen, in der Arbeit, im öffentlichen Verkehr oder bei der Wohnungssuche oder im Alltag. Und zusätzlich, wenn Frauen leider erfahren, die häufig auch sexualisierte Gewalt. Und da gibt es AGIT in Tübingen, die Anlaufstelle bei Michael Schöller in dem Verein Frauen helfen Frauen. Und da können Frauen hingehen, die sexualisierte Gewalt oder sexuelle Belästigung erfahren. Und ein ganz wichtiger Bereich ist eben auch noch das Asylzentrum. Aber da wird jetzt eben jemand vom Asylzentrum noch mehr dazu sagen.
Ja, hallo, ich bin Angela, eine Mitarbeiterin vom Asylzentrum. Und ich möchte mich zuerst mal bei allen Frauen bedanken, die sich bereit erklärt haben, mit uns ein Interview zu machen. Vielen Dank für eure Offenheit. Das ist nicht selbstverständlich und ich denke, wir können viel daraus lernen. Ja, wir vom Asylzentrum haben offene Beratungszeit zugänglich für geflüchtete Menschen. Wir freuen uns natürlich ganz besonders über die Flüchtlingsfrauen, die zu uns kommen, oft weil sie Informationen möchten zum Thema Asylverfahren, Familienzusammenführung. Aber es geht eben auch oft um andere Themen, Integration in Deutschland, Wohnungssuche oder auch Diskriminierung. Und da arbeiten wir sehr eng eben mit Borghild und Micha zusammen. Wir haben neben der Beratung auch gruppenpädagogische Angebote. Im Moment planen wir gerade ein Kunstcafé. Das ist speziell eben auch für die geflüchteten Frauen. Da können sie in einem geschützten Rahmen eben sich begegnen, Kunst kennenlernen oder einfach nur da sein und Kaffee trinken. Genau, ja. Und wer gerne Kontakt zu uns möchte, guckt auf unsere Homepage. Da sieht man die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ihren Handynummern oder E-Mail-Adressen und darf sich gerne an uns wenden.